morgen darum geht, ist er zu schwach, bist du zu stark? Was verbirgt sich hinten dran? Was steckt hinter diesem Titel? Und zwar will ich starten mit einem Experiment, was man gemacht hat. Und zwar hat man Fische in ein Aquarium getan. Es war eine wissenschaftliche Studie und hat in dieses Aquarium eine Scheibe hineingemacht. Und dann hat man auf die andere Seite, wo der Fisch nicht hin konnte, hat man Futter reingeschmissen. Und der Fisch hat natürlich immer versucht, dong, 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 irgendwie ans Futter zu kommen und funktioniert nicht. Immer wieder, irgendwie blöd, er sieht das Futter, kommt nicht dran und probiert das immer wieder und irgendwann denkt er, ja, ich bin doch nicht blöd, ich komme irgendwie nicht an das Futter dran. Und der Fisch wird irgendwie passiv und lässt seine Bestrebungen ans Futter zu kommen. Dann nimmt der Wissenschaftler, der dieses Experiment durchführt, nimmt die Scheibe raus und plötzlich ist der Weg wieder frei. Jetzt denkt man, ja super, der Fisch schwimmt zum Futter und frisst sich endlich satt. Das ist nicht passiert. Der Fisch hat jeglichen Versuch, ans Futter zu kommen, eingestellt. Selbst als die Scheibe weg war, hat der Fisch nicht mehr irgendeinen Versuch unternommen, satt zu werden. Und der Wissenschaftler hat versucht, das Futter auf ihn drauf zu schütten. Ja, der Fisch hat einfach nichts mehr getan und ist letztendlich verhungert. Ich fand das eine sehr spannende Studie. Und ich glaube, dieser Fisch, vielleicht geht es dem ähnlich wie dem Jungen im Anspiel, irgendwann wehrst du dich nicht mehr. Du resignierst nur noch und denkst, ja, das Leben spielt mit mir, wie es halt spielt. Ich muss mich irgendwie selbst um mich kümmern. Es hilft mir keiner, deshalb helfe ich mir selbst. Du kriegst im Leben nichts geschenkt und wenn du was geschenkt kriegst, ist ein Haken hinten dran, deshalb kümmere ich mich um mich selbst. Das war vielleicht die Einstellung des Fisches bei diesem Experiment. Und der Fisch hat eine neue Strategie gefunden, um zu überleben oder etwas länger zu überleben, einfach nicht bewegen. Das spart Energie und ich kann vielleicht noch ein bisschen länger durchhalten. Ja. Aber letztendlich führt es zum Tod. Und vielleicht ist, wenn du an Gott denkst, vielleicht ist er für dich, wenn du der Fisch wärst, wie dieser Wissenschaftler. Irgendwie ein Typ, den du nicht verstehst und der dich irgendwie quälen will. Und dass irgendeiner Freude Spaß dran hat, dass du nicht ans Futter kommst, dass du nicht zufrieden wirst, dass du nicht das bekommst, was du willst. Vielleicht ist das manchmal ein Bild von Gott, manchmal fühlt sich Gott bei mir so an. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Und ich finde das Spannende, es hätte ja eine Möglichkeit gegeben, dass dieser Fisch wieder zu Futter gekommen wäre, wenn dieser Wissenschaftler diesem Fisch das hätte klar machen können. Ey, schwimm einfach hin, die Scheibe ist weg, hol dir das Futter. Jetzt hat der Wissenschaftler, kann die Sprache des Fisches nicht sprechen. Und das haben wir gestern Abend gehört. Wisst ihr, was Gott gemacht hat? Gott ist quasi ein Fisch geworden und hat dem Fisch gesagt, ey, schwimm dahin, du Blödmann, da ist das Leben, da gibt es Fressen. Da hätte er es vielleicht verstanden und es nochmal probiert. Das hat Gott gemacht und hat gesagt, ich bin Mensch geworden, ich bin wie ein Fisch in dieses Aquarium gekommen, um zu zeigen, wo es zum Leben geht. Vielleicht hast du da gestern Abend eine Entscheidung getroffen, da will ich dich beglückwünschen. Und dieser Wissenschaftler hätte dann diesem Fisch Hoffnung vermitteln können. Indem er in seine Welt gekommen wäre, ist leider nicht passiert in diesem Experiment, aber ich glaube, dass Gott genau das getan hat. Er kam auf diese Erde, um uns zu zeigen, wie er ist und wie wir wahres Leben haben können. In der Bibel gibt es da einen Vers, das steht im Johannesevangelium, da steht, er muss immer größer werden und ich immer geringer. Der, der von oben kommt, steht über allen. Wer von der Erde ist, gehört zur Erde und redet aus irdischer Sicht. Der, der vom Himmel kommt, steht über allen. Dieser Er, damit ist Jesus gemeint. Er muss immer größer werden und ich immer geringer. Das meine ich mit diesem Titel, wenn da steht, ist er zu schwach, bist du zu stark. Hier steht irgendwas von, Jesus muss größer werden und ich immer geringer. Das ist kein Automatismus, der hier steht, sondern Jesus sagt hier, Er soll in dir immer größer werden. Wenn du eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, dann lebt er in dir. Das klingt immer ein bisschen komisch und strange, das können wir uns manchmal gar nicht so vorstellen. Aber Jesus sagt, ich möchte in dir leben. Ich möchte, dass ich immer größer werde, dass du immer mehr wirst, wie ich mir das vorstelle. Und deine Vorstellung von dem, wie du glücklich wirst, wie du ein erfolgreiches Leben führst, in deiner Sicht, das muss abnehmen, weil es führt dich letztendlich nicht zum Leben. Und wenn es im Titel heißt, ist er zu schwach, bist du zu stark, dann heißt das nicht, also wenn da er steht, dann ist damit auch Jesus gemeint, das heißt nicht, dass du stärker sein kannst als Jesus. Ich glaube, das haben wir auch gehört, Gott ist Gott und er steht über uns allen, er ist größer, heiliger, mächtiger, als wir uns das vorstellen können. Wir können ihn nicht besiegen. Wir können nicht stärker sein als Gott. Aber wir können Gott aus unserem Leben verbannen, weil Gott uns Freiheit geschenkt hat. Er hat gesagt, ey, ist es okay, wenn du groß sein willst, dann mach. Ich schenke dir die Freiheit. Du darfst dich selbst groß machen, wenn du möchtest. Aber er sagt, wenn du möchtest, dass du wahres Leben findest, dann lass mich größer werden in deinem Leben. Das meine ich mit, ist er zu schwach, bist du zu stark. Wenn dein Wille noch so stark ist, dass du sagst, ich muss mich selbst darum kümmern, dass ich glücklich werde in meinem Leben und dass ich irgendwie vorwärts komme, dann bist du noch zu stark. Dann bist du wie dieser Fisch. Auf den ersten Blick scheint dieser Fisch ziemlich schwach zu sein, weil er sich nicht mehr um sein Futter kümmert. Aber was er noch hat, dieser Fisch, ist sein eigener Wille. Er sagt, ich lass mich doch nicht verarschen. Und er ist so stolz, um es nochmal zu probieren. Zu stolz, um nochmal gegen die Scheibe zu schwimmen. Und so sind wir Menschen auch oft. Wir sind zu stolz zu sagen, Gott hat es eigentlich im Griff und ich nicht. Wenn Gott in mir größer werden soll, dann stellt sich für mich eine ganz wichtige Frage. Wenn Gott größer werden und ich immer geringer, dann muss ich diesem Gott irgendwie vertrauen können. Wenn ich schon jemandem mein Leben anvertraue, dann muss ich ihm absolut vertrauen können. Wenn du mit jemandem klettern gehst und dich an das Seil hängst und jemand anderes dir sichert, dann willst du sicher sein, dass dieser Typ es gut mit dir meint und nicht loslässt, wenn du ganz oben hängst. Und das brauchen wir auch bei Gott. Wenn wir Gott in unser Leben einladen und wollen, dass er immer größer wird, dann muss ich ihm wirklich vertrauen können. Und ich will die Frage heute Morgen stellen, warum sollten wir Jesus überhaupt vertrauen? Warum sollten wir diesem Jesus vertrauen, dass er in unserem Leben besser weiß, was gut für uns ist, als wir selbst? Vielleicht würdest du jetzt antworten, weil er uns liebt. Das tun deine Eltern wahrscheinlich auch, oder ich hoffe es für dich, dass deine Eltern dich lieben. Und ich glaube, das haben wir oft so erlebt, wir wissen das oder bekommen das vielleicht auch mal gesagt, dass die Eltern einen schätzen oder lieb haben, aber du merkst, okay, meine Eltern haben mich lieb, aber trotzdem merkst du, das, was deine Eltern dir sagen, das ist zwar gut, aber irgendwie weißt du es doch besser. Deine Eltern haben dich lieb, aber nicht alles, was sie tun, ist so gut für dich. Also sie lieben dich, aber irgendwie merkst du, sie machen ja doch Fehler. Und dann projizieren wir dieses Bild manchmal auf Gott. Ja gut, Gott liebt mich zwar, aber ja, heißt das, dass er alles richtig macht in meinem Leben? Dass alles gut wird? Weil ich sehe ja, im realen Leben funktioniert das nicht. Die Menschen, die uns am meisten lieben, enttäuschen uns manchmal am allermeisten. Und dann merken wir, okay, das funktioniert irgendwie nicht. Wenn ich diesem Jesus vertrauen soll, weil er mich liebt, reicht das aus? Wenn ich klettern gehe und ich weiß, die Person, die mag mich richtig doll und die liebt mich, dann lasse ich mich mitunter vielleicht nicht von ihr sichern, weil ich nicht weiß, hat die es auch drauf. Ja, die Person kann dich super lieb haben, aber wenn sie nicht weiß, wie sie dich sichern soll und du stürzt runter, dann war die Liebe toll und romantisch und vielleicht super intensiv, aber ziemlich kurz. Und deshalb glaube ich, es reicht nicht aus, davon auszugehen, dass Gott dich liebt. Das ist eine ganz tolle Botschaft, die hören wir an Weihnachten, auf das wir zugehen, immer sehr, Gott liebt dich, deshalb wurde der Mensch, das stimmt und das ist richtig, aber ich glaube, wir müssen noch einen Schritt weiter gehen, wenn wir diesem Jesus wirklich vertrauen wollen. Ich habe eine Frage, die das noch ein bisschen weiter treibt und die möchte ich uns heute Morgen stellen. Frag nicht nur, liebt Gott dich, sondern frage auch, ist Gott immer gut zu mir? Ist Gott immer gut zu mir? Diese Frage geht weiter, weil sie noch viel mehr mit meinem Leben zu tun hat. Und es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten, darauf zu antworten. Einmal kannst du ganz easy und leicht Nein sagen. Dann ist die Frage, okay, bleibst du bei diesem Nein stehen und sagst, okay Gott, das mit dir hat keinen Sinn, ist okay, akzeptiert Jesus. Oder du sagst, okay, ich kann das nicht mit Ja beantworten, ist Gott immer gut zu mir, sondern meine aktuelle Antwort ist ein Nein. Wisst ihr, das ist für Gott auch okay. Ich will dich aber dann ermutigen zu fragen, wie komme ich zu einem Ja? Wie komme ich zu einem Ja, zu einem Gott, der Ja zu mir gesagt hat? Ich glaube, die Antwort, die wir zumindest als Christen öfters geben, ist schon mal ein Ja, weil man muss ja irgendwie sagen, dass Gott gut ist, steht ja auch in der Bibel, gell? Deshalb müssen wir irgendwie schon mal Ja sagen. Deshalb gehen wir mal davon aus, ja, Gott ist gut, ist immer gut zu mir. Und vielleicht ist es auch so unsere generelle Haltung. Doch ich befürchte, dass da oft noch ein Komma kommt und ein Aber hinten dran steht. Zumindest bei mir. Ich habe mal so zwei Antwortmöglichkeiten, die, glaube ich, recht häufig sind, weil ich sie auch in meinem Leben identifiziere und ich glaube, jeder tendiert zu der einen oder zu der anderen Richtung. Also einmal glaube ich, dass wir sagen, ist Gott immer gut zu mir? Ja, aber zu den anderen ist er besser. Ja, Gott ist schon gut zu mir und was ich so habe, man muss mal dankbar sein, aber wenn ich mir so die anderen anschaue, dann hat er da irgendwie mehr Segen ausgeschüttet an dem Tag, als er sie geschaffen hat. Irgendwie läuft bei den anderen, ist immer besser, das Gras bei den anderen ist immer grüner und andere Leute, denen geht es besser. Und vor allem, das größte Problem haben wir, glaube ich, damit, wenn es anderen Christen besser geht. Ja, in der Bibel lesen wir oft, da gibt es Leute, die in dem Psalm geschrieben haben, warum geht es den Gottlosen so gut? Ja, und das kann man doch irgendwie verstehen, dann sagt man, ja, die scheißen ja auch im Leben, deshalb kommen die so weit, ja. Die haben ja keinen Gott, müssen sich dann irgendwelche Regeln halten, deshalb kommen die besser und schneller vorwärts, kein Problem. Da akzeptieren wir, dass es denen besser geht, das sind halt so die anderen, denkt man manchmal. Wir haben ja Jesus. Und dann denken wir aber, ja, aber der andere, der hat ja auch Jesus, aber dem geht es noch besser. Und dann kommen wir wieder zu der Frage, wenn wir das wieder rückwärts gehen, ist Gott wirklich gut zu mir? Ja, vielleicht, wahrscheinlich liebt er den anderen irgendwie mehr, weil dem geht es besser. Ich glaube, das ist so der Zirkelschluss, in dem wir uns immer wieder bewegen. Und deshalb ist diese Frage so wichtig. Ja, ist Gott immer gut zu mir? Wenn ich sage, den anderen geht es immer besser, dann verneine ich das eigentlich. Und ich hab mir da auch viel Gedanken drüber gemacht, habe gesagt, warum gibt es da so einen Unterschied? Und jetzt kann man einfach sagen, ja, okay, ja, vielleicht hatte die einen mehr lieb, die anderen weniger. Aber ich glaube, so ist es nicht. Sondern ich habe mir gedacht, wenn wir die Menschen so gesamt betrachten, dann hat Gott ja Gaben verteilt. Jeder kann irgendwas und jeder kann was besonders oder besonders besser als jemand anderes. Und Gott hat diese Gaben verteilt und wir denken da manchmal, auch wenn Gott Gaben verteilt hat, boah, warum hat der andere so eine krasse Gabe und ich nicht? Hat da Gott irgendwie, ja, ihn mehr lieb? Für mich ist ein Beweis dafür, dass Gott Gaben nicht danach verteilt, wie lieb er Menschen hat, folgendes. Wenn wir uns Menschen anschauen, die nicht mit Jesus unterwegs sind, sind sie mehr oder weniger begabt? Ich glaube, zumindest von meiner Einstellung, sind diese Menschen, die ohne Jesus unterwegs sind, oft mehr begabt. Es gibt viele Menschen, die verdienen so viel Geld, das kann ich mir gar nicht vorstellen, weil sie eine krasse Gabe haben, den Weltmarkt zu beobachten und richtig zu investieren. Oder es gibt Menschen, die haben eine krasse musikalische Gabe, zum Beispiel Mozart, der so eine abgefahrene musikalische Gabe hat. Und ich denke mir dann, warum hat Gott diese Gabe nicht jemandem geschenkt, der ihm damit die Ehre gibt? Mozart hat super Musik gemacht, die super inspirierend ist, die auch für uns Christen schön ist, wenn wir auf diese Art von Musik stehen. Und vielleicht sagt einer, das war der begabteste Musiker, der je gelebt hat. Und dann frage ich Gott, warum hast du diese Gabe nicht einem Christen geschenkt? Und wir könnten sagen, die beste Musik, die je auf der Welt gemacht wurde, war Musik, die dich ehrt und preist. Auch musikalisch gesehen. Und das führt mich zu dem Rückschluss, zu sagen, Gott verteilt Gaben nicht nach dem, wie jemand sie mal einsetzen wird. Nach dem, wie sehr jemand für Jesus brennt. Wie sehr Jesus jemanden liebt. Gott verteilt Gaben einfach so, ohne irgendetwas. Die Bibel nennt das Gnade und ein unverdientes Geschenk, was Gnade bedeutet, macht Gott ohne Ansehen der Person, ohne irgendetwas, was wir davor leisten oder danach damit leisten müssen. Ja, Gott schenkt nicht jemand eine Gabe, weil er sie dann wahrscheinlich auch super ausnutzt. Ich weiß nicht, wie viele Menschen eine Gabe haben auf dieser Welt, die sie einfach nicht nutzen, die im Verborgenen schlummert. Gott weiß das. Und das führt mich dazu zu sagen, ey, wenn Gott schon den Menschen, die gar nicht mit ihm unterwegs sind, so krasse Gaben gibt, die haben nichts dafür getan. Die benutzen diese Gaben sogar im Gegenteil, um zum Beispiel Atombomben zu bauen. Da brauchst du eine krasse Gabe, ich könnte das nicht. Da musst du irgendwie rechnen können und so Zeug. Und da denke ich, hey Gott, was ist das? Und das führt mich dazu zu sagen, ja, Gott ist gut zu mir, aber er ist nicht besser zu den anderen. Auch wenn es für mich so aussieht. Wenn wir glauben, Gott verteilt Gaben anhand unseres Charakters, dann glauben wir an einen gerechten Gott. Er verteilt Gaben irgendwie gerecht. Aber wir glauben nicht an einen gnädigen Gott. Oder weniger. Ja. Wir glauben dann mehr an einen gerechten Gott als an einen gnädigen. Und das Gefühl, das daraus resultiert, aus dieser Einstellung, ist Selbstmitleid. Ich glaube, daran kann man identifizieren, wie ich zu dieser Frage stehe, ist Gott immer gut zu mir? Wenn du oft im Selbstmitleid versinkst, beantwortest du die Frage wahrscheinlich so, ja, Gott ist immer gut zu mir, aber zu den anderen ist er besser. Ich habe noch eine zweite Möglichkeit, und zwar, die Frage beantworten wir, glaube ich, auch oft mit, ja, aber ich weiß es besser. Gott, du bist immer gut zu mir, aber bist du immer gut zu mir? Ja, aber manchmal weiß ich es schon besser. Also so generell schon, aber so im Detail weiß ich nicht, ob das bei dir immer so, ob du da immer so richtig liegst. Ich will euch eine Geschichte vorlesen, die das ein bisschen deutlich macht. Es war einmal ein alter Einzelgänger. Er murrte immer gegen Gottes Wege. Eines Tages aber wurde ihm im Traum etwas gezeigt, was ihn stille machte. Es erschien ihm ein Gottesbote. Der forderte ihn auf, mit ihm zu gehen. Und sie kamen in ein Haus, wo sie freundlich aufgenommen wurden. Der Hausherr sagte, ich feiere heute einen frohen Tag. Mein Feind hat sich mit mir versöhnt und zur Bekräftigung der neuen Freundschaft einen goldenen Becher geschenkt. Am anderen Tag sah der Einzelgänger, wie der Gottesbote den Becher mitnahm und wollte böse werden. Schweig, so sind Gottes Wege, meinte der Gottesbote. Bald kamen sie wieder in ein Haus. Der Hauswirt, ein Geizhals, fluchte über die ungebetenen Gäste und tat ihnen alles Leid an. Dahin müssen wir gehen, sagte der Gottesbote und gab dem Hauswirt den goldenen Becher. Der Einzelgänger wollte Einspruch erheben. Schweig, so sind Gottes Wege. Am Abend kamen sie zu einem Mann, der sehr traurig war, weil er mit allen seinen Arbeiten nicht vorwärts kam und immer vom Unglück verfolgt wurde. Gott wird dir helfen, sagte der Bote und zündete beim Weggehen das Haus an. Halt, schrie der Einzelgänger, schweig, so sind Gottes Wege. Am dritten Tag kamen sie zu einem Mann, der finster und in sich gekehrt war. Nur seinem Sohn war er freundlich gegenüber, denn ihn hatte er sehr lieb. Als sie am anderen Tag weggingen, sagte der Mann, ich kann euch nicht begleiten, aber mein Sohn darf bis zur Brücke dort mit. gib Acht auf das Kind. Gott wird es behüten, antwortete der Bote und warf auf der Brücke das Kind in den Fluss. Du heuchlerischer Teufel, schrie der Einzelgänger, das sind nicht Gottes Wege. In diesem Augenblick verwandelte sich der Bote in einen Engel von himmlischem Glanz. Höre, der Becher war vergiftet, den freundlichen Mann habe ich dadurch vom Tode gerettet, der Geizhals aber hat sich in den Tod gestürzt. Der arme Mann wird beim Aufbau seines Hauses einen Schatz finden, mit dem ihm aus aller Not geholfen ist. Der Mann, dessen Kind ich in den Strom warf, war ein schwerer Sünder. Das Kind, das er erzog, wäre sonst ein Mörder geworden. Der Verlust des Kindes wird nun den Vater dazu bringen, sich umzukehren. Das Kind aber ist gut aufgehoben. Siehe, nun hast du ein Stück von der Weisheit und Gerechtigkeit Gottes gesehen. Ehre künftig sein verborgenes Walten. Ich fand das eine sehr spannende Geschichte, die uns zeigt, wir können Gottes Wege nicht verstehen. Und Gott erklärt uns auch nicht immer alles, warum etwas so ist. Und manchmal erleben wir auch Dinge in unserem Leben und sind bestrebt danach zu sagen, ja, ach, deshalb war das so. Ich glaube, manchmal trifft das auch zu, dass man sich dann einredet, das und das war der Grund. Und manchmal ist es ja vielleicht, dass man sich es einredet. Weil Gottes Wege können wir nicht erkennen. Und ich glaube deshalb, weil wir so sind wie dieser alte Einzelgänger vielleicht mal, wir denken, Gott, wenn du das zulässt und wenn das passiert, da kannst du nicht gut sein. Ich bin besser, gnädiger und barmherziger als du. Wenn du dieses ganze Leid auf dieser Welt zulässt und vor allem in meinem Leben, mit dem Leid in dieser Welt haben wir gar nicht so ein Problem, das ist meistens die Ausrede dafür, dass wir ein Problem mit Gott haben, dann sage ich, Gott, ich weiß es irgendwie besser. Und wenn das unsere Einstellung ist, dann glauben wir oder möchten wir vielleicht an einen gnädigen Gott glauben, können aber nicht an einen gerechten Gott glauben. Und ich glaube, beide Antworten hinken an einer Stelle, weil wir irgendeine Eigenschaft Gottes nicht akzeptieren können oder wollen. Deshalb will ich euch und mich einladen, auf diese Frage, ist Gott immer gut zu mir, ein klares Ja zu finden. Nicht leichtfertig und in irgendeiner Euphorie zu sagen, ja, das glaube ich. Vielleicht denk mal daran, auch wenn das so ein Gedankenspiel ist, was könnte dir noch alles Schlimmes in deinem Leben passieren? Das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst. Gibt es etwas, von dem du sagst, Gott, wenn ich das erlebe, dann kann ich nicht mehr an dich glauben. Ich weiß, das ist sehr hypothetisch und wenn man in dieser Situation ist, dann sieht die Sache nochmal ganz anders aus. Aber verlangt dein Herz danach, zu sagen, egal was ich erlebe, Gott, in diesem Leben, ich möchte an dir festhalten. Und vielleicht macht dieser Gedanke dir Angst, zu sagen, wenn ich mir vorstelle, was alles noch Schlimmes in meinem Leben passieren könnte, dann fürchte ich mich. Jesus hat eine Ermutigung für dich. Die sieht ein bisschen krass aus, aber Jesus hat es gesagt, nicht ich. Aber ich achte, nee, das ist der falsche Vers. Genau, das ist er. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können, die Seele können sie nicht töten. Fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele dem Verderben in der Hölle preisgeben kann. Die Vorgeschichte dazu ist, dass die Jünger sich so ein bisschen nach Ermutigung sehen. Das ist die Antwort Jesu. So ermutigt Jesus Menschen. Und das kann man nur verstehen, wenn Jesus in meinem Leben ist und in meinem Herzen. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können. Die Seele können sie nicht töten. Wer mit Jesus unterwegs ist, das sagt die Bibel, der ist bereits mit Christus gestorben. Wir sind gestorben, weil der Tod keine Macht mehr über uns hat. Weil Gott sagt, wenn einer stirbt, der mich im Herzen hat, wird er bei mir sein in Ewigkeit. Der Tod hat keine Macht mehr über uns. Aber was für eine Ermutigung ist das? Das ist quasi, wenn ich sage, hey Jesus, ich brauche mal ein bisschen Ermutigung. Und Jesus fragt, was ist das Schlimmste, was dir passieren kann? Was ist das Schlimmste, was uns passieren kann? Ist, dass wir getötet werden. Und Jesus sagt, mehr nicht? Davor hast du Angst? Und ich glaube, wir haben noch vor viel mehr Dingen Angst, die noch weiter vorkommen, als dass wir getötet werden. Und Jesus sagt, wo ist das Problem? Ich habe den Tod besiegt. Und wenn du an mir festhältst, hast du genauso den Tod besiegt. Es gibt nichts mehr, was dich von mir trennen kann oder was dir passieren kann, woran deiner Seele Schaden nehmen kann. Jesus will uns damit ermutigen und deshalb noch der andere Vers. Paulus hat das gesagt, aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, wenn ich nur meinen Lauf vollende und das Amt ausrichte, das ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, zu bezeugen das Evangelium von der Gnade Gottes. Paulus sagt, ich achte mein Leben nicht mehr der Rede wert. Wenn ich sage, Gott ist immer gut zu mir, dann sage ich, auch wenn es mir mal nicht so gut geht, ich achte mein Leben nicht der Rede wert. Es geht gar nicht mehr so sehr um mich in meinem Leben, sondern es geht darum, dass ich Gott anbete und ihm die Ehre gebe. Da ist gar nicht mehr so wichtig, dass es mir gut geht. Das Wichtigste ist, dass du gesund bist und dass dir gut geht, sagt man den Leuten, wenn sie Geburtstag haben. Ich glaube, das ist ein netter Wunsch, aber greift ein bisschen zu kurz. Und ich möchte diese Überzeugung in meinem Leben erlangen, zu sagen, wie Paulus, ach, ich nehme mich selbst gar nicht mehr so wichtig. Das heißt nicht, dass wir uns klein machen müssen als Christen, aber zu sagen, ich bin nicht mehr das Nonplusultra und das mich selbst glücklich zu machen, ist nicht mehr das höchste Maß in meinem Leben. Das ist wahre Freiheit in Christus. Das kann ich aus meinem eigenen Leben sagen, da hören wir heute Mittag noch mehr drüber. Jesus ist für uns gestorben und wir müssen unser Leben nicht mehr der Rede wert erachten, weil es nicht mehr um uns geht, sondern um Gott. Und das sollte im Leben, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, zu einem führen, und zwar zu Dankbarkeit. Und das ist so ein altmodisches Wort irgendwie, ja, dankbar sein, gell? Soll man irgendwie. Und ich glaube, das fällt uns im praktischen Leben sehr schwer. Auch wenn wir mit Jesus unterwegs sind, weil Jesus sagt, wir sollen dankbar sein, das steht in der Bibel, alle Zeit, immer. Das steht dort als Befehlsform. Und ich glaube, wir Christen, wir wollen irgendwie dankbar sein, aber es gibt noch eine Sache, die sind wir noch viel lieber als dankbar. Das hängt ein bisschen zusammen. Das ist ein anderes Wort und das ist zufrieden. Noch lieber als dankbar sind wir zufrieden. Warum? Weil Dankbarkeit ist eine Haltung und Zufriedenheit ist ein Zustand. Lass mich das erklären. Wenn es jetzt draußen so winterlich wird, dann denke ich eigentlich jeden Tag ans Skifahren. Und das war mir so präsent. Und jetzt stell dir vor, ich weiß nicht, wer von euch alles Ski fährt oder das mal machen will. Auf jeden Fall mache ich das gerne und dann frage ich mich, okay, ich will Skifahren gehen, irgendwo in die Berge und dann bucht man was oder fährt dahin und möchte auf die Piste. Und jetzt kann ich sagen, okay, ich habe das zwar vor und dann schaue ich mal, wie es Wetter wird. Das sind so 95% der Skifahrer, die machen das so. Jetzt schauen wir mal und hoffentlich ist das Wetter auch gut, hoffentlich schneit es nicht, hoffentlich haben wir strahlenden Sonnenschein, dann wird das ein richtig guter Skiurlaub. Und dann kommen sie hin und 5 Tage Schnee, 30 Zentimeter am Tag, keine Sonne, keine Sicht. Und dann sagen die meisten Skifahrer, ja gut, dann gehen wir halt ins Schwimmbad. Weil ich wollte ja einen schönen Urlaub haben und die äußeren Umstände erlauben das Skifahren nicht, also mache ich was anderes. Oder sonst was, gehen den ganzen Tag essen oder was auch immer. Und jetzt kann ich sagen, okay, es ist mir ganz wichtig in meinem Urlaub, dass ich zufrieden bin. Wo es im Alltag schon nicht klappt und alles nervt, will ich wenigstens in meinem Urlaub zufrieden sein. Bei mir ist das zumindest beim Skifahren so, nicht bei allen Sachen in meinem Leben, aber da fällt es mir leicht. Wenn ich sage, ich gehe Skifahren, dann gehe ich Skifahren. Und wenn es 30 cm schneit und 2 Meter Sicht sind, dann gehe ich trotzdem Skifahren. Weil ich habe mich vorher entschieden, Ski zu fahren. Ich wollte Skifahren. Das ist das Wichtige. Und wisst ihr, das kostet dann manchmal ein bisschen Überwindung. Zu sagen, eigentlich sehe ich nichts und jetzt bezahlt man da noch Geld dafür. Aber wenn man abends nach Hause kommt und du bist komplett nass, weil es den ganzen Tag geschneit hat und du bist in den Tiefschnee gefallen und alles tut, deine Beine tun weh, weil du nicht siehst, wo du hinfährst. Und, aber du kommst abends nach Hause und du bist völlig platt, aber irgendwie bist du glücklich. Weil du sagst, ich wollte Skifahren, ich habe es gemacht. Ich war zwar der Einzige auf der Piste, aber es war gut. Und ich glaube, das hat damit zu tun, ich erlebe dann einen Abend, wo ich total dankbar bin. Wo ich denke, wow, das war eigentlich gut. Natürlich hätte es besser sein können. Es kann immer besser sein. Immer. Ich glaube, das kennen wir. Aber zu sagen, ich möchte Skifahren gehen und ich mache das, egal was kommt, das ist eine Haltung. Ich habe die Haltung, ich mache das, ich gehe Skifahren. Und egal was kommt, ich will dankbar sein. Das ist eine Haltung. Und wenn ich sage, ach ja, ich will eigentlich Skifahren gehen, aber wenn die Umstände nicht so passen, dann mache ich halt was anderes. Dann will ich in diesen Zustand des Zufriedenseins hinein, dass es wohlig und warm ist und alles super bequem. Deshalb sind wir lieber zufrieden, weil wir es gern bequem haben als Menschen. Aber das zu erleben, wenn ich mich dazu entscheide, dankbar zu sein, dieses Gefühl, wenn du nach dem Skifahren abends heimkommst und merkst, ich habe richtig was geschafft und das war gut, obwohl die Sonne nicht gescheint hat, das ist anstrengender, aber letztendlich erfüllender. Und wenn wir ein Leben als Christen leben und nur zufrieden sein wollen, dann brauchen wir auch den Heiligen Geist nicht. Weil Zufriedenheit hat immer mit äußeren Umständen zu tun. Das, was von außen an mich rankommt, bestimmt, wie ich mich fühle und wie es mir geht. Und wenn ich eine Haltung der Dankbarkeit habe, dann kommt es von innen heraus. Und wisst ihr, was in dir drin ist, wenn du Christ bist? Christus. Dann kommt Jesus aus dir raus, wenn du aus Dankbarkeit lebst. Und deshalb will ich euch und uns ermutigen, dankbar zu sein. Das ist nämlich radikal, was unser Thema auch sagt. Das ist radikal, im großen Maße im Denken und Handeln von der Norm abweichen. Das bedeutet radikal. Und wenn du dankbar bist, egal was passiert, du gehst auf die Piste und es ist keiner da und du kommst abends heim und sagst, ey, ich bin richtig dankbar für diesen Tag. Ich bin vielleicht noch hingefallen und habe mir das Knie verdreht, aber ich bin dankbar, weil ich habe es gemacht. Dann denken die alle, der hat einen Schaden oder irgendwie ist er ein bisschen romantisch verblendet. Egal, was der macht, irgendwie ist alles gut und schön. Ja, vielleicht kennt ihr so Leute, da denken wir, die reden sich ja alles schön. Aber es ist, glaube ich, ein Unterschied. Ich will jetzt etwas sagen, von dem ich weiß, dass es der Person wahrscheinlich ein bisschen peinlich ist, aber ich mache es trotzdem, weil ich sehr dankbar bin für meine Oma, die hier sitzt. Die ist der dankbarste Mensch, den ich kenne. Entschuldigung, jetzt muss ich flinnen. Das ist mir noch nie passiert. Aber meine Oma, die sagt immer, dass sie dankbar ist. Auch wenn es nicht so ist. Wenn ich eigentlich denke, Oma, du kannst doch jetzt nicht sagen, dass du dankbar bist, weil doch gerade Dinge passieren, für die was schwer ist. Aber die Oma sagt trotzdem, immer wie dankbar sie ist. Ich kenne keine Person, die so dankbar ist wie meine Oma. Und da kommt Christus zur Geltung. Wenn Menschen sehen, dass wir dankbar sind, egal was passiert, du brauchst nicht mehr viel zu machen und ein schöner und toller Christ zu sein, dann sehen die Menschen das und die werden das spüren und merken. Deshalb, wenn du lernen willst, wie man Dankbarkeit lebt, sprech mal mit meiner Oma. Die hat das voll drauf. Und ich möchte noch eine Sache mit euch behandeln, woran du vielleicht merkst, ob du dankbar bist in deinem Leben, ob dein Fokus Dankbarkeit ist oder Zufriedenheit. Zumindest war das bei mir so. Und zwar ist das die Frage ganz grundsätzlich, warum bist du Christ? Ich weiß nicht, ob du dir die Frage schon mal gestellt hast. Ich habe mir die gestellt. Und wisst ihr, was lange Zeit meine Antwort war, warum ich Christ bin? Weil ich in den Himmel möchte. Das war ganz lange Zeit meine Antwort. Deshalb wollte ich früher Christ sein. Und irgendwann kam mir der Gedanke, das ist ja irgendwie, ich bin Christ, weil für mich die Hölle die schlechtere Alternative ist. Also Himmel ist irgendwie cool, weil Hölle irgendwie schlecht ist. Bei uns hier in Spall, das ist ein paar Orte weiter, da gibt es den Spaller Hof. Da kann man gut essen. Und jetzt stell dir vor, du kommst eines Abends dahin und der Koch sagt, es gibt heute Abend zwei Gerichte. Es gibt einmal Rinderfilet oder was, wo du sonst drauf stehst, ich stehe auf Rinderfilet. Sagt, es gibt Rinderfilet oder es gibt Fliegenpilze. Die mache ich in der schönen Soße und so. Und du sagst, ja, was ist das für ein, was ist das für ein bescheuertes Angebot? Und dann sagst du, ja, natürlich nehme ich das Rinderfilet. Ist doch klar, die Pilze sind keine wirkliche Alternative, weil du weißt, letztendlich ist es nicht gut für dich. So ist es, glaube ich, manchmal auch mit dem Himmel. Wir denken, ah, ich gehe lieber in den Himmel, weil das andere ist keine Option. Und ich habe gedacht, das ist eine ziemlich schlechte Motivation, Christ zu sein. Und ein weiterer Punkt, der damit zusammenhängt, ist, ich bin Christ, weil ich in den Himmel möchte. Das klang mir doch ein bisschen egoistisch. Also wir sind doch Christen und wir sagen, es geht immer um andere Menschen. Es geht um Gott, es geht um andere Menschen, du bist nicht mehr so wichtig. Paulus sagt, achte dein Leben nicht mehr der Rede wert. Ja, Jesus muss zunehmen, ich muss abnehmen und wir sagen, ich will in den Himmel. Das ist meine erste Motivation, Christ zu sein. Und dann habe ich gedacht, da habe ich ein Problem. Das passt nicht mit dem Rest zusammen, was wir als Christen so propagieren und leben sollen. Und ich war in einem größten Dilemma, weil ich dachte, ich bin der größte Egoist auf dieser Welt, weil ich meinen Kopf aus der Schlinge ziehen will und in den Himmel möchte und alle anderen Christen auch. Und letztendlich habe ich gedacht, ja, du kommst so irgendwie in den Himmel, ja, kommst dann da rein und ja, lieber im Himmel als in der Hölle, ich brauche nur einen Platz ganz hinten, ja, in der letzten Reihe, ich kann auch noch so halb durch den Türspalt nur reingucken, Hauptsache nicht in die Hölle. Und die Motivation hat nicht lange gehalten bei mir, dass ich gesagt habe, ich bin irgendwie Christ oder ich versuche so zu leben, weil ich in den Himmel will, weil ich wollte hier auf dieser Erde schon Erfüllung, Spaß, Freude. Und habe gedacht, irgendwie reicht diese Motivation nicht aus, um diesem Jesus wirklich zu vertrauen, weil ich in den Himmel will. Und wisst ihr, ich habe dann einen Vers in der Bibel gelesen, der steht in Hiob 1, Vers 21, der ist ganz kurz, deshalb habe ich ihn da nicht drauf, da steht, der Herz gegeben, der Herz genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Da habe ich gemerkt, da war so ein Typ in der Bibel, Hiob hieß der, der hat alles verloren und das Erste, was er gemacht hat, er hat Gott gepriesen dafür. Er war dankbar, egal was passierte, wie die Zustände in seinem Leben waren. Dann nicht immer, im weiteren Buch hat es nicht mehr so funktioniert, da war seine Einstellung, ist nicht immer so zum Tragen gekommen, aber das ist normal als Mensch. Aber ich habe gedacht, krass, dieser Typ hat alles verloren und war trotzdem Gott gegenüber dankbar und hat ihn angebetet, ihn gepriesen. Und wisst ihr, ich bin zu der Überzeugung gekommen, heute bin ich zuallererst Christ, weil ich Gott anbeten möchte. Wenn es darum geht, bei der Frage, warum du Christ bist, wenn es zuerst um dich geht, dann hält diese Motivation, Christ zu sein, nicht lange an. Es ist mal ein guter Punkt, vielleicht mal zu starten, ja. Aber wenn du nicht Christ bist, weil du zuallererst Gott anbeten möchtest, dann lohnt es sich nicht. Es geht um Gott und nicht um dich. Und Jesus, der lädt uns ein, weil er anbetungswürdig ist. Und ich will euch auch ermutigen, das anderen Menschen zu sagen. Nicht Menschen zu sagen, komm zu Jesus, dann kommst du in den Himmel. Sondern komm zu Jesus, damit du ihn wieder anbeten kannst. Der Himmel ist eine Folge dessen. Wenn du sagst, du willst mit Jesus unterwegs sein, dann fängt das jetzt an. Dann beginnt das jetzt und nicht erst dann im Himmel. Dann können wir Gott anbeten. Das beginnt hier und jetzt. Christus kam auf diese Erde, um uns das zu sagen. Der Himmel beginnt jetzt. Wir können den Himmel nicht auf diese Erde holen, weil er bereits gekommen ist in Jesus Christus. auf dieser Erde wird nicht alles gut und wir können auf dieser Erde auch nicht den Himmel ausrufen. Das haben Christen manchmal probiert, das hat immer in einer Katastrophe geendet. Aber wir können anfangen zu leben und zu sagen, ich möchte diesen himmlischen Zustand, in den ich einmal eintreten werde, wenn ich sterbe, den möchte ich jetzt auch schon erleben. Ich möchte erleben, ein Leben in Dankbarkeit. Zu sagen, ich möchte Gott anbeten mit allem, was ich tue. Ob ich arbeiten gehe, ob ich hier in den Gottesdienst komme, ob ich auf dem Klo sitze. Ich möchte den Himmel erleben. Und ich möchte uns das für uns heute Morgen weitergeben. Nimm das als dein Ziel, Gott anzubeten, weil warum nimmt Jesus deine Sünde weg? Was ist das Ziel? Damit du wieder zu Gott kommen kannst, um ihn anzubeten. Nicht, damit es dir besser geht und dein Leben ein bisschen entspannter, ohne so viel schlechtes Gewissen läuft. Nein, darum geht's nicht. Das sind alles kleine Dinge. Es geht darum, Gott anzubeten. Und das ist unsere Bestimmung. Ich will abschließen mit einem Vers. Der steht in 1. Thessalonicher 5, Vers 18. Da steht, seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Vielleicht hast du dich schon mal gefragt, was ist denn der Wille Gottes für mein Leben? Das habe ich schon öfters gefragt bekommen von jungen Leuten, was soll ich denn machen? Hier steht's, das alles. Sei alle Zeit fröhlich, bete ohne Unterlass, sei dankbar in allen Dingen. Das ist der Wille Gottes. Sei dankbar, das ist absolut radikal. Dankbar in allen Dingen sein, da bist du ein Freak, das sage ich dir. Da fällst du auf, wenn du in allen Dingen dankbar bist, weil du weißt, Gott ist gut. Das ist die Bestimmung. Und hier, und Paulus sagt das vor allem auch nicht zu einem, sondern er sagt das zu den Christen. Das war auch so ein Punkt. Ich habe gedacht, mit so manchen Christen hatte ich meine Probleme. Und gedacht, oh, so wie die leben, das sehe ich ein bisschen anders. Sind das wirklich Christen? Und ich habe mich die Frage gestellt, was willst du eigentlich im Himmel, wenn da die Menschen sind, die Jesus nachfolgen, mit denen du ein Problem hast? Wenn du sagst, ja, ich bin Christ und ja, ich bete und mache das so alles für mich, gell? Ich bin alle Zeit fröhlich, gehe zum Lachen in den Keller, bete auch ohne Unterlass, mache das allein und bin dankbar für mich innen drin, so, dann ist das nicht das, was Jesus meint oder was Paulus hier schreibt. Er sagt das zu der ganzen Gemeinde. Das sollen wir gemeinsam tun. Im Himmel gibt es keine Einzelsprechstunde bei Gott, ja, wo du sagst, oh, jetzt kommt mal der, der darf mich ein bisschen anbeten, dann kommt der Nächste. Da steht, da sind Menschen, Heerscharen aus allen Nationen, Völkern und Sprachen, die Gott gemeinsam anbeten. Wenn du hier schon keinen Bock auf andere Christen hast, weil du denkst, die sind irgendwie komisch und die leben das irgendwie ganz anders, dann frage ich dich, was willst du im Himmel? Weil da werden diese Leute sein. Vielleicht sitzt du im Himmel neben diesem Christen, den du am wenigsten magst. Hast du Pech. Wäre dann irgendwie blöd. Deshalb, wenn wir ein Leben leben wollen, aus Freude und Dankbarkeit, dann will ich dich ermutigen, mach das mit anderen Menschen. Und ermutig, wir sollen uns gegenseitig ermutigen, das zu tun. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen. Das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Ich bete noch. Vater, ich danke dir, dass du uns das zusprichst, dass wir dankbar sein sollen. Und das ist kein Befehl, uns ständig wieder unserer Natur zu verhalten oder uns Dinge schön zu reden, sondern das ist das, was uns letztendlich zum Lob führt, zu dem führt, wozu wir geschaffen sind, dich anzubeten. Ich danke dir von Herzen, dass ich das in meinem Leben erleben durfte, dass ich nicht mehr in den Himmel möchte, weil die Hölle die schlechtere Alternative ist, sondern weil ich dich anbeten will. Und ich will dich bitten, dass wir das in unserem Leben leben dürfen und erfahren dürfen und umsetzen können. Danke, dass du uns mit deinem Heiligen Geist dazu hilfst und wir uns nicht abkrampfen müssen, irgendjemand zu sein, außer in dir und du in uns. Dafür danke ich dir. Amen.